Ostern fällt nicht aus. Aber nicht, weil wir dieses Jahr wieder Ostergottesdienste feiern dürfen. Für uns Christen kann Ostern gar nicht ausfallen, denn wir wissen, dass Gott es Ostern werden lässt, nicht wir Menschen. Ostern kann nicht ausfallen, denn das, um was es Ostern geht, das, worauf es ankommt, ist ja bereits geschehen. Jesus Christus ist auferstanden, damals in Jerusalem. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und daran erinnern wir uns jedes Jahr aufs Neue. Jesus hat den Tod besiegt. Ostern kann deshalb nicht ausfallen. Ostern wird nicht ausfallen. So können wir auch das Auferstehungsfest feiern, mitten in der Zeit der Ungewissheit, mitten in der Zeit von Einschränkungen. Die Osterbotschaft, dass Jesus auferstanden ist, ist eine gute Nachricht. Was die Welt im Moment braucht, was wir brauchen, das sind gute Nachrichten. In letzter Zeit haben wir sicherlich hin und wieder oder einige Male Sätze gehört, wie zum Beispiel, wir müssen auf Sicht fahren. Weiter als eine oder zwei Wochen können wir nicht schauen. Man weiß nicht, was und wie es kommen wird. Niemand weiß, wie die Politik dann entscheidet und so weiter. Ihr Lieben, die Nachricht, dass Jesus lebt, sie eröffnet uns Perspektiven, unendlich weite Perspektiven. Sie gibt unserem Leben Hoffnung. Gott lässt uns zu Ostern einmal ganz weit blicken, weiter als das wir im Moment in unserem eingeschränkten Alltag so vor Augen haben, was uns beschäftigt. Ostern schenkt uns Gott Durchblick, denn nichts anderes bedeutet Perspektive. Das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet durch etwas hindurchschauen, durchblicken. Gott hilft uns also, durch unser Leben hindurchzublicken, zu entdecken, da gibt es mehr, da kommt noch was. Die schwierige Situation im Moment, alles das, was du gerade in deinem Leben nicht durchschauen kannst, wo du nicht siehst, wie geht es weiter, da darfst du wissen, dieses Leben ist nicht alles. Da gibt es noch mehr, unendlich mehr, eine Ewigkeit. Wirklich wichtig ist also zu Ostern nicht, ob wir im großen Kreis unserer Familie feiern, ob wir uns um das Osterfeuer versammeln können, ob die Kinder viele schöne bunte Eier finden. Wirklich wichtig ist, dass wir die Perspektiven entdecken, die uns Gott zu Ostern eröffnet. Ich wünsche, dass Gottes Wort und der Heilige Geist unser Herz heute berühren und wir von der Freude und der Hoffnung der Auferstehung ergriffen werden. Welche Perspektiven erschließen sich nun aus Ostern? Ich möchte das anhand von zwei Punkten deutlich machen. Erstens, Jesus ist bei uns in unserem Alltag. Jesus lebt, er ist auferstanden. Das erfahren die Frauen, als sie zum Grab kommen. Das erleben auch die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Jesus lebt, er ist auferstanden. Und auf einmal sehen sie mehr, sie sehen weiter. Vorher sehen sie nur, Jesus ist tot. Sie sehen das Grab. Sie sehen ihre Fragen, ihre Zweifel und weiter können sie nicht sehen. Das ist ihre Perspektive, eine ziemlich begrenzte in diesem Moment. Dabei hatten sie doch so viel von Jesus erhofft. Und jetzt alles aus und vorbei, einfach alles nur trostlos. Und dann hören und erleben sie, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und auf einmal ist alles anders. Von einem Moment auf den anderen, wo vorher nur Trauer war, ist auf einmal wieder Hoffnung da. Wo vorher nur Fragen waren, ist auf einmal wieder Gewissheit da. Wo vorher schon der nächste Schritt unsicher war, ist auf einmal wieder Mut da, nach vorne zu schauen, Schritte zu gehen. Lieber Zuhörer, Jesus lebt. Das ist die frohe Osterbotschaft. Und bevor Jesus in den Himmel zurückkehrte, sicherte er uns zu, siehe, ich bin bei euch alle Tage, nämlich bis an das Ende der Welt. Das bedeutet, dass dieses Versprechen gilt auch heute uns. Deshalb darf ich auch sicher sein, ich bin nie allein. Oder anders gesagt, Jesus ist da in meinem Leben, so wie damals bei den Frauen am Grab und so wie damals bei den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Mitten in meinem Alltag, der gerade alles andere als leicht ist. Die einen sitzen zu Hause, vielleicht einsam und allein. Die anderen haben gerade mit Krankheit schwer zu kämpfen. Ich denke da konkret auch an einige aus unserer Gemeinde. Dann gibt es welche, die müssen Homeoffice und Kinder unter einen Hut bringen. Und andere wiederum werden in ihrem Beruf gerade bis an ihre Grenzen belastet. Mitten in diesem Alltag ist Jesus bei uns. Das ist die gute Nachricht. Als der Lebendige und Auferstandene, als der Herr meines Lebens, ist Jesus da, mitten in meinem Leben, in all den Fragen, in den Sorgen, die ich mir gerade mache. Und er hilft spätestens rechtzeitig. Da, wo vielleicht für uns alles, wirklich alles dagegen spricht, da ist Jesus bei mir. Alle Tage? Ja. Auch jetzt, gerade jetzt. Wir haben einen lebendigen Herrn, an den wir uns jederzeit wenden können, der uns Kraft gibt, der uns Mut macht, nach vorne zu schauen. Und der uns sagt, hab keine Angst, ich gehe mit dir. Deshalb, was immer dich im Moment bewegt, was dich vielleicht belastet, lass dir von Gott zu Ostern eine neue Perspektive schenken. Jesus ist bei dir in deinem Alltag. Aber das ist noch nicht alles, sagt Paulus. Wenn das alles wäre, wenn wir nur in diesem, also irdischen und vergänglichen Leben auf Christus hoffen und der Tod uns dann im Grabe lässt und unsere Hoffnung zunichte macht, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Denn wenn wir nur in diesem Leben auf Jesus hoffen würden, was hätten wir davon? Was hättest du davon? Was hätten wir davon, wenn am Ende doch der Tod steht? Wenn der Tod am Ende doch alles durchstreicht? Wenn alles das, worauf ich gebaut habe, worauf ich gehofft habe, woran ich mich gehalten habe, am Ende doch nicht mehr zählt, keinen Wert mehr hat? Dann machen wir uns doch was vor, wie alle anderen auch, sagt Paulus. Wenn kleine Kinder Verstecken spielen, und das ist manchmal lustig anzuschauen, dann halten sich doch einfach die Hände vors Gesicht, nicht wahr? Sie halten sich die Augen zu, sie sehen da nichts mehr und meinen, jetzt sieht mich auch keiner. Und Paulus sagt, wer nur in diesem Leben auf Jesus hofft, der macht das genauso wie die Kinder. Der hält sich die Hände vors Gesicht und meint dann, wenn ich den Tod nicht sehe, dann sieht er mich auch nicht. Dabei wissen wir doch seit Ostern, wir können dem Tod ins Angesicht sehen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Seit Ostern steht doch fest, der Tod konnte Jesus nicht im Grab halten. Und er hat auch für uns seinen Schrecken verloren. In 1. Korinther 6,14 lesen wir nämlich, Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Und 1. Thessalonicher 4,16-17, das fasse ich inhaltlich kurz zusammen, da heißt es, alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, werden bei Jesu Wiederkommen auferstehen und dann werden sie für immer bei Jesus sein. Ihr Lieben, das ist die zweite, die noch entscheidendere Perspektive, die uns Ostern eröffnet. Unser Leben läuft auf die Auferstehung zu. Das bedeutet, Gott wird uns vom Tod auferwecken und dann werden wir für immer bei Jesus sein. Was für eine Perspektive! Und hier muss man sagen oder betonen, hier ist die Auferstehung zum Leben gemeint. Es ist wichtig hier zu betonen, Weil die Bibel zwei Arten von Auferstehung unterscheidet. Zum einen die Auferstehung zum Gericht und die Auferstehung zum Leben. Die erstere betrifft alle Menschen, die nicht Christus geglaubt haben. Sie werden nach ihren Werken gerichtet und bleiben für immer von Gott getrennt. Die Auferstehung zum Leben ist für die Gläubigen, so wie Jesus es gesagt hat in Johannes 5, Vers 24. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wenn du heute Morgen zuhörst und du gehörst nicht Christus an, dann bist du nicht bei der Auferstehung zum Leben dabei. Jedoch lesen wir in der Bibel, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deshalb kann ich nur zurufen, lass dich versöhnen mit Gott. Komm zu Christus, bitte ihn, dass er dich errettet, dass er deine Schuld vergibt. Und dann gehörst du auch zu denen, die zum ewigen Leben auferweckt werden. Der an Christus Glaubende hat ewiges Leben und der Tod ist für ihn nur eine Durchgangsstation zum ewigen Leben. Im umfassenden Sinn, das Eigentliche und das Beste kommt noch. Ich vergleiche das gerne mit einem Fußballspiel. Das Training, das sich warm machen und das Warmlaufen, kann man mit unserem Leben hier auf der Erde vergleichen. Das richtige Spiel, worauf es nachher wirklich ankommt, das findet im Himmel statt, bildlich gesprochen. Ich möchte mit euch jetzt auf zwei Fragen eingehen, die sich im Zusammenhang mit der Auferstehung stellen. Dafür werde ich einige Verse aus dem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes anschauen. Ihr könnt schon gerne das sogenannte Auferstehungskapitel in euren Bibeln aufschlagen, also 1. Korinther 15. Es ist nämlich das Kapitel der Bibel, das am häufigsten von der Auferstehung spricht. Dieses Kapitel ist auch so einzigartig, weil es die Brücke schlägt zwischen der Auferstehung Jesu und unserer Auferstehung. Und wie ihr gleich sehen werdet, ist diese Verbindung wirklich wichtig, wirklich entscheidend. Die erste Frage also lautet, warum können wir uns sicher sein, dass wir auferstehen werden? Ich werde gleich die Verse 20 bis 23 lesen, aber vorab schon mal. Paulus lehrt in diesen Versen, dass das Schicksal der Christen im Schicksal Jesu eingeschlossen ist. Und er erklärt seinen Lesern die positiven Konsequenzen dieser Einheit mit Christus. Lasst uns also die Verse 20 bis 23 lesen. 1. Korinther 15, 20 bis 23. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, und zwar als Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, als Erstling Christus, hierauf die, welche Christus angehören, bei seiner Ankunft. Mit einem triumphierenden Siegesruf über die herrliche Tatsache der Auferstehung Jesu. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, schiebt Paulus die Argumente und Schlussfolgerungen des Unglaubens beiseite. Er nennt Christus den Erstling der Entschlafenen. Was ist damit gemeint? Die Auferweckung Jesu hat ihn zum Erstling unter allen Toten werden lassen. Das griechische Wort enthält in sich die Notwendigkeit von Folgen. Der Begriff Erstling drückt also den Anfang eines Ganzen aus. So ist etwa das Erstlingopfer, das wir aus dem Alten Testament kennen, ein Opfer, dem weitere folgen. Die erste Garbe, die den Beginn der Ernte anzeigt, ist Erstling. Genauso auch die Erstlingsfrucht, sie zeigt an, dass alle Früchte folgen werden. oder dass sie reifen werden. Jesu leibliche Auferstehung ist also der Anfang der leibhaftigen Totenauferstehung der Seinen. Genau das ist die Bedeutung. Jetzt könnte jemand einwenden, wie kann Jesus zuerst auferstanden sein, wenn andere vor ihm auferstanden sind? Ja, das stimmt. Es sind Menschen vor ihm auferweckt worden. Da denken wir vielleicht an den Jüngling zu Nain oder an Lazarus oder das Mädchen in Kapernaum. Das waren aber alles Lebensverlängerungen. Diese Menschen sind wieder gestorben. Jesus jedoch, er ist aus dem Grab auferstanden und er lebt ewig. Er ist der Erste der neuen Schöpfung Gottes. Mit seiner Auferstehung hat Gott in unserer vergehenden Welt eine Neuschöpfung begonnen. Das bedeutet, als Erstling garantiert Jesus auch unsere Auferstehung. Ist das nicht herrlich? Ich möchte mit einem Beispiel auch das illustrieren. Wenn Autofirmen ein neues Modell auf den Markt bringen, dann werden ja nicht gleich ein paar Tausend gebaut. Erst einmal wird ein Prototyp gebaut. Erst wenn der fertig ist, wenn der perfekt ist, wird das neue Modell in Serie gebaut. Der Prototyp ist sowas wie ein Vorbild, nachdem dann dieses Auto auch gebaut wird. Und hier können wir einen guten Vergleich ziehen. Jesus ist sowas wie ein Prototyp, der Prototyp für die Auferstehung. Er ist der Erste. Er ist als Erster auferweckt worden. Mit ihm ist das neue Leben, das ewige Leben da. Und es ist perfekt. Und jetzt kann das in Serie gehen, um im Bild zu bleiben. Jetzt werden auch wir auferstehen. So sicher wie Christus aus dem Toten auferstand und in diesem Zustand bleibt, so wird das auch mit uns sein. Seine Auferstehung ist die Zusicherung und auch der Beweis für unsere Auferstehung. In Versen 21 bis 22 zeigt uns Paulus auf, dass Jesus eine ähnliche universale Funktion hat wie Adam. Adam, so heißt es, brachte den Tod für alle seine Nachkommen. Das heißt, wir alle müssen sterben. Christus dagegen bringt die Totenauferweckung für alle, die ihm angehören. Es handelt sich hier, so hat das jemand mal auf den Punkt gebracht, um schicksalsmächtige Gemeinschaften. Warum können wir uns sicher sein, dass wir auferstehen werden? Weil Jesus als der Erstling der Auferstehung auch unsere leibliche Auferstehung garantiert. Christus, der Erstling der Auferstandenen, hat Nachfolger. Und in Vers 23, da werden sie beschrieben als die, die ihm angehören. Und dann nennt Paulus in diesem Zusammenhang auch den Zeitpunkt, wann sie auferstehen werden, beziehungsweise wann sie lebendig gemacht werden, nämlich wenn Christus wiederkommt. Bevor Jesus den Leidensweg antrat, betet er zu seinem Vater im Himmel Folgendes. Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Und ein anderes Mal sagt Jesus zu seinen Jüngern sinngemäß, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich werde hingehen und euch eine Stätte zubereiten. Und wenn ich fertig bin, dann komme ich wieder, um euch abzuholen, damit ihr seid, wo ich bin. Johannes 14, Verse 2 bis 3. Was für eine Perspektive. Jesu Herzenswunsch ist es, uns bei sich zu haben, dass wir bei ihm sind. Und er macht für uns Wohnungen bereit. Und er holt uns noch persönlich ab, um uns auf ewig in seine Gemeinschaft aufzunehmen. Unfassbar. Mit der Auferweckung Jesu hat Gott also deutlich gemacht, dass er auch mit uns noch große Pläne hat. Und wie wir eben gehört haben, ist Jesus dabei, für uns eine Wohnstätte zu bereiten, damit wir in der Lage sind, die neue Welt Gottes zu bewohnen, wird Gott uns bei der Auferstehung mit einem neuen Leib, mit einem neuen Körper ausstatten. Und damit sind wir auch schon bei der nächsten Frage, nämlich, was für einen Körper werden wir bei der Auferstehung haben? Diese Frage stellten auch einige Auferstehungsskeptiker in Korinth. In Vers 35 lesen wir: Aber wird mancher fragen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Paulus beantwortet ihre Frage mit drei Illustrationen. Und dann zieht er ein Resümee. Das sind die Verse 36 bis 38. Du Tor, der Same, den du säst, bekommt doch auch nur dann Leben, wenn er zuvor erstorben ist. Und was du säst damit doch nicht schon den Leib, der erst noch entstehen wird, sondern ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel von Weizen oder von sonst einem Gewächs. Gott aber gibt einen Leib nach seinem Belieben, und zwar einem jeden Samen seinen besonderen Leib. Wenn Paulus hier sagt, du Tor, dann meint er eigentlich, du Gedankenloser, der an der Auferstehung zweifelt. Du hast wichtige Tatsachen aus der Naturbetrachtung nicht genügend beachtet. Der Vorgang von Saat und Ernte demonstriert doch, dass Gott aus dem gestorbenen, das heißt seiner physischen Existenz ausgelöschten Korn, eine ganz neue Leiblichkeit erschafft. Und dann heißt es so schön, Gott gibt dem Korn einen neuen Leib. Vielleicht haben einige von euch vor ein paar Wochen Grassamen in einen Topf ausgesät. Dann werdet ihr jetzt sicher zu Ostern schönes, grünleuchtendes Ostergras geerntet haben. Die ganz kleinen Körner, die ihr ausgesät habt, sind doch was ganz, ganz anderes von der Beschaffenheit her als das Gewächs, das ihr jetzt habt, nicht wahr? Also eindeutig, klar. Alle Samenpflanzen beweisen also durch die Art der Fortpflanzung, dass Gott aus einem gestorbenen Leib einen neuen, völlig anderen Leib erschaffen kann. Das war das erste Bild. Das nächste, da lesen wir in Vers 39. Nicht jedes Fleisch hat die gleiche Beschaffenheit, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das des Viehs, anders das Fleisch der Vögel und anders das der Fische. Ja, es gibt Unterschiede im Fleisch. Und das wissen besonders die Köche sehr gut oder auch Grillmeister unter uns. Ein gutes Steak aus Rind ist ein bisschen was anderes als ein geräucherter Lachs. Oder ein saftig mariniertes Lammrippchen ist ein bisschen anders als Hähnchen. Aber ich will euch jetzt nicht ablenken und irgendwie Hunger in euch erzeugen. Der Punkt, den Paulus hier macht, ist, es gibt große Unterschiede der Körper schon hier in dieser sichtbaren Welt. Und dann gebraucht er noch ein drittes Bild. Da lesen wir Verse 40 bis 41. Folgendes. Auch gibt es himmlische Körper oder beziehungsweise Leiber und irdische Leiber. Aber anders ist die Herrlichkeit der himmlischen, anders die der irdischen Leiber. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn jeder Stern ist von dem anderen an Glanz verschieden. Der Vergleich liegt darin, dass wenn es schon bei Körpern in der Natur und im Kosmos so gewaltige Unterschiede gibt, dann muss es auch zwischen dem vergänglichen menschlichen Leib und dem Auferstehungsleib muss ein großer Unterschied angenommen werden. Nun kommt Paulus zu folgender Schlussfolgerung. Verse 42 bis 44. Ebenso verhält es sich auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, auferweckt in Herrlichkeit. Gesät wird in Schwachheit, auferweckt in Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Vielleicht sitzt du hier und denkst bei dir selbst, ja, mich charakterisiert eigentlich so die erste Hälfte. Verweslich, Unehre, Schwachheit. Ist auch richtig. Sonst wären wir ja schon bei Jesus, wenn es anders wäre. Das ist richtig, dass es uns charakterisiert. Das, was Paulus hier beschreibt, ist unser natürlicher Körper, der verwesliche Leib. Der Auferstehungsleib, der kennt all diese Schwachheit nicht mehr. Stattdessen ist er unverweslich. Ja, er wird keine Krankheit mehr kennen. Es wird kein Virus mehr geben, keine Schmerzen mehr und so weiter. Es wird Herrlichkeit geben, keine bösen Leidenschaften und sündige Wünsche, die nach Befriedigung schreien. Wir werden nur volle, zufriedenstellende Gemeinschaft erleben. Und dann heißt es, es wird Auferweckung in voller Kraft geben. Wir werden völlig neue Kräfte besitzen und keine Schwachheit kennen, keinen Zusammenbruch, keine Herzattacken. Und wir werden nie aufhören können, Gott zu bestaunen. In voller Kraft und mit unserem ganzen Herzen werden wir ihn lieben und ihm dienen. Ja, wir können diese Verwandlung mit einer Raupe und einem Schmetterling gut vergleichen. Die Raupe, sie puppt sich ja ganz ein. Und nach einer gewisser Zeit kommt ein glänzender Schmetterling zum Vorschein. Ich denke, wir können uns das vorstellen. Unvorstellbar doch, diese Verwandlung, nicht wahr? Wenn wir nun unsere irdische Existenz mit einer Raupe vergleichen und unseren Auferstehungsleib mit dem Schmetterling, haben wir eine kleine Vorstellung von der Veränderung, die sich bei der Auferstehung vollziehen wird. Nebenbei nochmal eine kurze Klammer. Paulus spricht hier in Vers 44 von einem geistlichen Leib. Damit stellt er klar, dass unsere Seele nicht irgendwie körperlos in den endlosen Weiten des Universums herumschweben wird. Einige Korinther hatten wohl dieses Denken von griechischen Philosophen übernommen. Nein, sagt Paulus, wir werden mit einem neuen geistlichen Körper ausgestattet. Nicht mehr aus Erdenstoff, aber leibhaft für das unvergängliche Leben bei Gott. In Philipper 3, Verse 20 und 21, da wird uns ein weiteres Detail bezüglich der Beschaffenheit unseres Auferstehungsleibes gezeigt. Da heißt es nämlich, wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, nämlich Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren Körper, unseren unvollkommenen Körper, umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Was für einen Körper werden wir bei der Auferstehung haben? Unser Leib wird dem Auferstehungsleib Christi gleichen. Ja, wie sollte es auch anders sein? Christus ist ja der Erstling der neuen Schöpfung und wir Gläubigen sind doch seine Nachfolger. Ja, wir sind dann keine schwebenden Geister. Wir sind wie Christus nach seiner Auferstehung. Wir werden Fleisch und Knochen haben. Nun, wir werden nicht allwissend sein. Nur Gott ist allwissend. Aber wir werden lernen. Wir werden Dinge durchdenken und argumentieren können. Wir werden Gemeinschaft haben, essen und trinken können, ja gehen können und noch vieles mehr. Ihr Lieben, das ist eine Perspektive. Wir werden von Gott einen Auferstehungsleib bekommen, der von Unverweslichkeit, das heißt Unsterblichkeit, von ungetrübter Gottesherrlichkeit und von Kraft gekennzeichnet sein wird. Da können wir sehr gut das Lied anstimmen. Da kann man nur staunen über Gott. über die Wunder, die er tut, einfach nur staunen. Paulus, er beendet diese Ausführungen über die Auferstehung mit einem Dank an Gott, der uns den Sieg gibt über den Tod durch unseren Herrn Jesus Christus. In Vers 57. Wir feiern heute den Triumph der ersten Auferstehung, den Triumph Christi. Er hat den Tod bereits besiegt. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Aber es wird ein Tag kommen, davon lesen wir in den Versen 54 bis 56, könnt ihr gerne zu Hause nachlesen, an dem auch wir unsere Sterblichkeit ablegen und Unsterblichkeit anziehen werden. Das wird unser letzter Triumph sein, unsere Auferstehung aus dem Tod. Nun, was ist die Anwendung von all dieser Wahrheit? Was ist der praktische Wert der Auferstehung? In Vers 58 lesen wir: Daher. Also warum? Also in Betracht all dessen, also was ich euch geschrieben habe, sagt Paulus: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn. Ihr wisst ja, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Paulus macht hier Mut. Er sagt, die Freude und die Hoffnung der Auferstehung, sie gibt uns Zuversicht, im Hier und Jetzt zu wirken, für Jesus Christus da zu sein, für ihn zu leben. Ich komme damit zum Schluss und möchte zusammenfassen. Die entscheidende Perspektive von Ostern ist, wir haben als seine Nachfolger eine lebendige Hoffnung, die für immer gilt, die unglaublich weit über das Leben hinausgeht, eine ewige Hoffnung. Wir werden auferstehen und dann werden wir für immer beim Herrn sein. Paulus sagt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wer nur für dieses Leben Hoffnung hat, der ist beschränkt. Der hat das Entscheidende noch nicht entdeckt. Weil Jesus auferstanden ist, hoffen wir weiter über unser Leben hinaus. Weil Jesus auferstanden ist, blicken wir durch, haben wir die richtige Perspektive für unser Leben. Deshalb wissen wir, es gibt nicht nur dieses Leben hier auf der Erde, hier und jetzt. Es gibt ein ewiges Leben, ein Leben, das der Tod nicht mehr nehmen kann. Ein Leben, in dem der Tod nichts mehr zu sagen hat. Es gibt ein ewiges Leben, ein Leben, das bleiben wird, wo es keinen Abschied, keine Tränen und kein Leiden mehr gibt. Ein Leben, in dem wir bei Gott geborgen sein werden, wo all unsere Fragen, die wir jetzt noch haben, keine Fragen mehr sind. Und diese Hoffnung ist nicht vergeblich. Keine Hoffnung, mit der wir uns selbst etwas vormachen. Es gibt dieses Leben, sagt Paulus, weil Jesus lebt, weil Gott ihn auferweckt hat von den Toten, weil Jesus nicht im Grab geblieben ist, weil seine Auferstehung der Prototyp für unsere Auferstehung ist. Jawohl, Ostern schenkt neue Perspektiven. Und ich glaube, nichts brauchen wir zurzeit dringender. Und ich wünsche es mir und ich wünsche es jedem, der diesen Gottesdienst sieht, der die gute Nachricht von Ostern hört, dass Ostern für dich nicht ausfällt. Dass die gute Nachricht, Jesus lebt, dir für dein Leben noch einmal ganz neue Hoffnung schenkt. Und dass du diese Hoffnung mit in deinen Alltag nimmst. Die Hoffnung, dass Jesus lebt und wir mit ihm leben, heute und morgen und für immer. Amen.